Deutschlandfunk.
Ein Wort, das ist gestern in Washington immer wieder gefallen.
Security guarantees.
Security guarantees.
Security guarantees.
Security guarantees.
Security guarantees.
Sicherheitsgarantien.
Die soll es geben für die Ukraine. Nach einem möglichen Ende des Krieges, damit Russland nicht wieder angreift. Da sind sich US-Präsident Trump, der ukrainische Präsident Zelensky und auch die EuropäerInnen einig. David ist Bundeswehrsoldat.
Und ich hatte so richtig so einen Knoten im Bauch, so einen Mix vielleicht aus Sorge, aus Angst und Unsicherheit.
Er denkt sofort daran, dass so ein Einsatz der Bundeswehr in der Ukraine bedeuten könnte, dass deutsche SoldatInnen dem Aggressor Russland direkt gegenüberstehen. Was könnten Sicherheitsgarantien ganz konkret für die deutsche Bundeswehr bedeuten? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Eine Nachricht des Tages aus mehreren Perspektiven. Das gibt's hier bei Unboxing News. Wir sprechen mit Menschen, die von der Nachricht direkt betroffen sind, und wir ordnen das Ganze ein. Es ist Dienstag, der 19. August, und wir produzieren unsere Folge um 15 Uhr. Erst reden Trump und Zelensky, dann kommen die EuropäerInnen dazu. An einem großen, langen Tisch sitzen sie alle vor der Presse und zeigen sich demonstrativ einig. Trump bekommt Komplimente.
Thank you, Mr. President, for organizing this meeting and for your commitment.
Verteilt ein paar.
You look great with your tan. Where did you get that tan?
Und dann ruft er erstmal in Russland an, um wieder mit Präsident Putin zu reden. Das Treffen im Weißen Haus gestern war eine Mischung aus politischem Theater und echter Bewegung hin zu einem Frieden in der Ukraine. Einem Frieden, der dann halten soll.
Es geht ja hier nicht nur um das Territorium der Ukraine, es geht um die politische Ordnung Europas. Und dass wir daran auch als Bundesrepublik Deutschland ein hohes Interesse und eine hohe Verantwortung haben, uns zu beteiligen, ist für mich klar.
Das sagt Kanzler Merz nach dem Treffen. Auch Trump sagt eine Beteiligung der USA zu.
There'll be a lot of help. When it comes to security, there's going to be a lot of help. It's going to be good.
Aber was bedeutet das am Ende wirklich für die Bundeswehr? Ich frage nach bei David.
Hey, ich bin David. Ich erkläre Sicherheitspolitik in sozialen Medien. Im echten Leben bin ich Hauptmann bei der Bundeswehr und als Jugendoffizier tätig, jungen Menschen zu erklären, was gerade in der Welt passiert.
David, wenn du hörst, dass PolitikerInnen darüber reden, die Bundeswehr könnte einen möglichen Frieden in der Ukraine sichern, was geht da in dir vor?
Ja, wenn ich brutal ehrlich bin, dann muss ich mich zurückerinnern an Dezember Ende letzten Jahres. Da hat Annalena Baerbock, damals noch Außenministerin, zum ersten Mal in Brüssel diesen Vorschlag in den Raum geworfen, Sicherheitsgarantien auch mit Bundeswehrsoldaten in der Ukraine. Und ich erinnere mich wirklich an dieses Gefühl. Ich war auch gerade wieder in Berlin in einem Hotelzimmer, als ich diese Schlagzeile zum ersten Mal gelesen habe. Und ich hatte so richtig so einen Knoten im Bauch, so ein richtig ungutes, ekliges Gefühl im Bauch. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich hatte halt emotional voll reagiert drauf. Ich kann das gar nicht irgendwie richtig einordnen, was es ist. So ein Mix vielleicht aus Sorge, aus Angst und Unsicherheit. Das Ganze wurde dann nochmal verstärkt, als im Februar kam dann der US-Verteidigungsminister zum ersten Mal in diesem Rammstein-Format, um über die Ukraine zu sprechen. Und da hat er auch in den Raum geworfen, die Europäer müssen die Sicherheitsgarantien übernehmen, und zwar ohne jegliche Form der Unterstützung der Amerikaner, ohne NATO Artikel 5, also Beistandspflicht, sondern komplett Europäer auf sich alleine gestellt. Und das hat mir nochmal den Rest gegeben. Ich hatte instant hier die Bilder halt vom Krieg im Kopf, die ganzen Drohnen, die sich in Soldaten reinstürzen, und das alles ohne die Amerikaner im Hinterkopf oder zur Sicherheit. Das war schon ein sehr unangenehmes Gefühl. Aber das zeigt auch, Frieden klingt schön und wir reden hier viel über Papier und alles und Verträgen, aber im Endeffekt ist es harte Realität vor Ort.
Warum macht dir das ausgerechnet so große Sorgen, dass die Amerikaner da nicht dabei sein könnten?
Naja, wir können ja jetzt einfach mal in die Geschichte eintauchen. Wenn wir zum Beispiel nach Afghanistan schauen, da waren wir teilweise nicht mal fähig, unsere verwundeten Soldaten irgendwie rauszuholen ohne die Amerikaner. Also die Amerikaner leisten 50% der NATO-Fähigkeiten, die wir haben jetzt im Bündnis. Das heißt, es gibt viele Sachen, die können wir gar nicht. Einfach die schiere Masse, das schiere Material, da sind die Amerikaner halt einfach der größte Akteur in der NATO. Ohne die ist vieles gar nicht vorstellbar. Und deswegen hat es mich umso sehr gefreut, dass Trump gestern sich zum ersten Mal offen gezeigt hat. Aber mittlerweile sind wir von Pete Hegseth, US-Verteidigungsminister im Februar, komplett ohne die Amerikaner hin zu jetzt seit gestern, 18. August, mit Unterstützung der Amerikaner, aber die Hauptverantwortung die Europäer.
Ohne US-amerikanische Soldaten geht's nicht, irgendwann den Frieden in der Ukraine zu sichern, findet also David. Aber gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück. Wenn die SpitzenpolitikerInnen
Sicherheitsgarantien
sagen, dann kann das ja vieles heißen. Sortieren kann's Aylin Matley.
Ich forsche im Zentrum für Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik, insbesondere zu deutscher Verteidigungspolitik, zu Fragen, die die NATO betreffen. Schaue mir aber auch an, wie sich die USA gegenüber Europa sicherheits- und verteidigungspolitisch verhalten.
Was steckt dahinter, wenn das Wort Sicherheitsgarantien fällt?
Das kann anfangen von der starken Aufrüstung der Ukraine, in dem die Europäer, im besten Fall auch die USA, etwas salopp gesagt, ganz viele Waffen in die Ukraine reinbuttern, damit Russland demonstriert wird, ein weiterer Angriff würde sich nicht lohnen, weil die Ukraine wehrhaft wäre und bereit wäre, einen solchen Angriff abzuwehren. Das kann aber bis hin zu einem NATO-Beitritt auch reichen. Der ist relativ sicher vom Tisch. Das wird also jetzt in der aktuellen Situation ohnehin nicht passieren. Und dazwischen gibt es noch ein paar andere denkbare Optionen, beispielsweise, dass die Europäer womöglich mit Rückendeckung von den USA Truppen in die Ukraine entsenden, um eine solche Waffenstillstandslinie entweder direkt an der Waffenstillstandslinie oder etwas weiter im Hinterland, im Westen des Landes, also der Ukraine, abzusichern.
Außenminister Wadefuhl hat ja davor gewarnt, die Bundeswehr sei mit der Litauen-Brigade schon ziemlich am Limit. Was sagen Sie denn, hätte Deutschland überhaupt die Kapazitäten, sich dann zusätzlich auch noch in der Ukraine zu engagieren?
Mit 5000 Truppen wäre es wahrscheinlich nicht möglich. Also das entspricht ja in etwa der Anzahl von Soldaten und Soldatinnen, die nach Litauen bis 2027, Anfang 2028 stationiert werden sollen. Aber ich denke, dass wenn es tatsächlich zu einer solchen Entsendung kommen sollte von einigen größeren europäischen Staaten, dann würde es ein etwas verqueres Signal senden, wenn Deutschland, das sich jetzt immer stärker als europäische Führungsmacht gerieren möchte, nicht dabei wäre. Gleichzeitig muss man einräumen, das noch als eine Ergänzung, es muss von vornherein klar sein, was für ein Mandat diese Soldaten haben. Also wenn sie nur dort stehen und zugucken, dass weiter geschossen wird, dann würde das womöglich politisch noch größeren Schaden anrichten, als dass es nutzen würde.
Was wäre denn da denkbar? Was für eine Art von Mandat?
Beispielsweise, dass die Europäer oder die Soldaten, die dann dort stationiert wären, auch gegen russische Soldaten kämpfen dürften. Also wenn tatsächlich ein Waffenstillstandsabkommen von Seiten Russlands verletzt werden sollte und es eindeutig von russischer Seite verletzt wird, dass dann europäische Soldaten auch militärisch reagieren dürfen. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Europäer dazu bereit sein werden. Aber es ist zumindest im Rahmen des Denkbaren, wenn man über eine mögliche Mandatierung spricht. Etwas unterhalb dieser Schwelle ist es möglich und denkbar und ich denke auch sinnvoll, dass die Europäer zumindest für den Schutz von kritischer Infrastruktur zuständig sind und vor allen Dingen auch aus der Luft die Ukrainer unterstützen, die dann sicherlich viel weiter vorne an der Front stünden und diese Waffenstillstandslinie absichern würden.
Also der linken Politiker Jan van Aken hat ja jetzt gesagt, er fände eine Blauhelm-Mission sinnvoll. Was halten Sie denn davon?
Das halte ich für weniger aussichtsreich, denn wenn man sich sozusagen die Bilanz anschaut der vergangenen Blauhelm-Mission, dann komme ich nicht zu dem Schluss, dass die wirklich in der Lage wären, ein robustes Mandat auch umzusetzen. Es gibt natürlich Argumente, die ein bisschen dafür sprechen könnten, zum Beispiel, wenn man sagt, dass womöglich auch Truppen aus Ländern kommen könnten, die Putin wohler gesinnt sind und dass dann sozusagen in der russischen Kalkulation es noch schwieriger würde, einen Waffenstillstand zu torpedieren oder ganz offen zu verletzen. Ich halte es aber trotzdem für A, für wenig aussichtsreich und B, halte ich es auch nicht für sehr wahrscheinlich, dass die dann ein robustes Mandat hätten, um tatsächlich einen solchen Waffenstillstand auch abzusichern.
Wie stark hängt am Ende alles von Trump ab? Also sind europäische Garantien überhaupt irgendwie glaubwürdig, wenn die USA nicht klar mitziehen?
Sie können glaubwürdiger sein, wenn beispielsweise klar ist, wie das Mandat aussieht und das auch, also wenn auch klar wäre, dass europäische Soldaten befugt wären und befähigt werden, auch in einen Abwehrkampf zu gehen und die Ukraine auch militärisch aktiv vor Ort zu unterstützen. Aber wie ich ja schon sagte, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die Europäer sich darauf einlassen. Deswegen bleibt es, würde ich sagen, fast unerlässlich, dass die Amerikaner in irgendeiner Weise sich beteiligen. Es müssen nicht unbedingt Truppen sein, die von den Amerikanern gestellt werden, aber zumindest im Bereich der Flugabwehr aktiv sind, die Ukraine unterstützen, im Hintergrund agieren, beispielsweise bei der Logistik aushelfen und auch nachrichtendienstliche Informationen zur Verfügung stellen. Das sind Bereiche, die die Europäer schlichtweg nicht stellen können, nicht in dem Umfang und in der Qualität, wie die Amerikaner das tun können. Und es wäre, denke ich, auch ein deutlich stärkeres politisches Zeichen an die Stelle von Moskau gerichtet, wenn die transatlantische Gemeinschaft gemeinsam sich dazu entschließen würde, die Ukraine zu unterstützen mit Sicherheitsgarantien.
Was halten Sie denn für ein wahrscheinliches Szenario? Das würde mich jetzt noch interessieren.
In Deutschland würde ja sehr wahrscheinlich eine einfache Mehrheit reichen im Bundestag, um ein solches Kontingent zu stellen. Ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich, dass dort wirklich eine Kampftruppe entsandt wird. Also dass die Europäer dann wirklich die Erlaubnis bekommen, von ihren Hauptstädten gegen russische Soldaten zu kämpfen.
Also Sie gehen eher davon aus, dass Infrastruktur geschützt wird und solche Sachen, die Sie aufgezählt haben, ja?
Genau, und das aber auch, also gleichzeitig, und das ist auch eine sehr wichtige Aufgabe, dass ein möglicher Kampf weiterhin von der Ukraine geführt wird, dass dann zumindest die Europäer viel stärker noch im Bereich der Flugabwehr unterstützen. Also nicht nur vom Boden in die Luft, sondern auch mit der Ausstattung weiterer Kampf- oder Stellung weiterer Kampfflugzeuge. Und das ist ein Bereich, der sicherlich auch von den USA noch stärker unterstützt werden könnte. Also vor allen Dingen quantitativ.
Aylin Matley, die kann ziemlich gut einschätzen, wie das Ganze aussehen könnte. 3 Stunden nach unserem Gespräch gibt US-Präsident Trump ein Interview bei Fox News. Und er sagt über die europäischen Sicherheitsgarantien:
They're willing to put people on the ground. We're willing to help them with things, especially probably if you talk about by air, because there's nobody has the kind of stuff we have.
Sie, die Europäer, sind bereit, SoldatInnen zu schicken. Wir sind bereit zu helfen, wahrscheinlich aus der Luft, sagt er. Was sagt David? Wie könnte so ein Einsatz in der Ukraine für ihn und seine KameradInnen aussehen?
Wenn wir an Sicherheitsgarantien denken, gibt es da verschiedene Missionen, wie das aussehen könnte für Soldaten. Es gibt so klassische Friedensüberwachungsmissionen, sowas, was wir im Rahmen der OSZE oder der Vereinten Nationen jetzt teilweise immer noch haben. Da stehen dann eine Handvoll Soldaten mit dem Fernglas und beobachten, ob sich da beide Parteien an den Friedensdeal halten. Es gäbe die Möglichkeit der Ausbildungsmission. Wir bilden ja jetzt schon ukrainische Soldaten in Deutschland aus. Das könnte man vertiefen oder vielleicht in die Ukraine verlegen. Dann gibt es, und das ist das, was viele wahrscheinlich vor Augen haben und ich auch dann das erste Mal gedacht habe, als man über dieses Thema sprach, sogenannte robuste Friedenssicherungsmission. Also nicht mehr Friedensüberwachung, sondern Friedenssicherung. Da hat man wirklich dann diese Bilder irgendwie Soldaten an der Front, die dann wirklich an Seite der Ukrainern gegen russische Soldaten kämpfen. Also dieses Horrorszenario. Und dann gibt es natürlich auch einen Mix von all dem. Im Gespräch ist auch halt dann Soldaten und bis jetzt zeigen sich ja England und Frankreich vor allem dazu bereit, irgendwie Soldaten im ukrainischen Hinterland bei kritischer Infrastruktur einzusetzen, um dann ukrainische Soldaten selbst wiederum freizusetzen, damit die dort an die Kontaktlinie können und dort arbeiten. Also da gibt es verschiedene Ideen, aber auch viele offene Fragen.
Wie sehen das denn andere Soldatinnen und Soldaten? Was hörst du da von deinen Kameradinnen und Kameraden?
Also da werden 181.000 Soldaten, 181.000 verschiedene Meinungen haben. Also wir sprechen natürlich darüber, ich spreche in meinem Umfeld, mit meiner Familie, mit meinen Freunden darüber. Da bleibt es dann meistens abstrakt wie, ja, sollen wir das machen oder wollen wir das überhaupt? Dann gibt es wirklich nämlich beide Seiten wahr, die einen sagen, die sollen sich um sich selber kümmern, wir haben genug Probleme im eigenen Land. Dann gibt es die andere Seite, die sagt, ey, wir sind Deutschland, wir sind das größte europäische Land, wir sind der größte NATO-Posten in Europa. Natürlich müssen wir Verantwortung übernehmen und da unterstützen. Also da bekomme ich wirklich alles mit, aber viele sind wie du einfach interessiert, wie siehst du das als Soldat?
Könntest du dir denn vorstellen, selbst Teil von einer solchen Friedensmission zu sein oder wäre das für dich eine rote Linie?
Nein, also rote Linie definitiv nicht, wenn es ein politisches Mandat dafür gibt. Also wenn der Bundestag sagt, wir machen das. Ja, wenn der Befehl kommt, dann bin ich dafür ausgebildet und dann nehme ich diesen Auftrag natürlich wahr. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie keine Angst hätte oder mit einem unguten Gefühl da reingehen würde. Die Trennung von meiner Familie würde mir zum Beispiel sehr schwer fallen, aber genau das macht es ja auch menschlich und greifbar. Und das ist, finde ich, eine Chance, die wir nutzen könnten, um das zu erklären, was da wirklich dahinter steht.
Aber ob David einen Befehl bekommt im Rahmen dieser geplanten Sicherheitsgarantien, das wissen wir noch nicht. Er sagt jedenfalls,
Frieden ist halt kein Vertrag, nur auf Papier. Im Zweifel muss der halt abgesichert werden oder überwacht werden oder erkämpft werden. Und da glaube ich, wenn wir helfen, den Menschen zu verstehen, dass das keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dann hilft es in der jetzigen Debatte. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ja, ich möchte diese Verantwortung übernehmen.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Jens Töppen, Ingo Rockenberg, Andi Fulford und ich, Ilka Knigge. Teilt die Folge gern, das hilft anderen, uns zu finden. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.